Was macht eine erfolgreiche Wirtschaft aus? Da gibt es eigentlich nur drei Dinge. Standort, Standort, Standort. Damit ist es natürlich nicht getan und es geht vor allem nicht darum, dass es eine Koordinate auf einer Karte ist. Vielmehr geht es um die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur, die vorhandenen Netzwerke in unserer Stadt und halt auch drumherum. Wir wollen heute mal über den Standort Hamburg sprechen und zwar mit Menschen, die sich damit extrem gut auskennen. Und deshalb sagen wir Moin und herzlich willkommen Dr. Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und Dr. Florian Brill, Geschäftsführer bei Dr. Brill und Partner und verantwortlich für den Ausschuss Standortpolitik bei der VEK. Hi.
Hi, Moin.
Moin, hallo.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Eure Jobs sind hier sicherlich nicht langweilig. Umso schöner ist es natürlich, dass ihr euch Zeit für unseren Podcast nehmt. Und wir begrüßen euch herzlich zur Folge 27.
Vielen Dank.
Sehr gut.
Cool. Hauptgeschäftsführer der Handelskammer zu werden, ist das so etwas wie ein Kindheitstraum? Und wie wird man dazu?
Ja, Kindheitstraum vielleicht nicht, aber es gibt durchaus Stimmen in meinem Freundeskreis, die meinten, das wäre schon ein lang gehegter Traum von mir in meiner beruflichen Laufbahn. Und ist in der Tat ein super, super spannender Job, extrem vielseitig. Und was mir immer besonders viel Spaß macht, man kann wirklich einen Beitrag leisten als Handelskammer insgesamt zur Standortentwicklung und das eben jetzt in so einer führenden Position mit der Kraft, mit dem Ehrenamt, den ganzen Unternehmen, die sich dann engagieren bei uns, ist halt eigentlich eine wahnsinnige Vielfalt und Kompetenz, die man dann auch haben kann und wirklich auf die Straße bringen kann. Und das ist, würde ich nur sagen, toller Job, tolle Aufgabe.
Ja. Wann war dir das bewusst, dass so der Weg in die Kammer beziehungsweise in der Kammer so für dich verlaufen kann und du damit auch zufrieden bist?
Also ich bin relativ, ehrlicherweise, durch Zufall zur Kammerorganisation gekommen. Ich bin Volkswirt, das war mal klar, dass ich irgendwo an der Schnittstelle Wirtschaft, Politik dann irgendwie mit tätig sein wollte und habe irgendwie während meiner Promotion, da war ich in Bremen, da habe ich dann das so finanziert bei einer Institution, die relativ nah an der Kammer dran war in Bremen und da habe ich dann einfach dieses Netzwerk kennengelernt und diese Möglichkeit, dann auch die Chance gehabt, mich in Hamburg dann zu bewerben und bin also jetzt hier vor. Ja, 2007 bin ich dann rüber, habe verschiedene Stationen in der Kammer gemacht und das war eigentlich gar nicht so lange geplant bei mir. Also ich dachte, ich gucke mir das mal an, mal schauen, schöner Einstieg und dann geht's eigentlich weiter. Nur dann eben genau dieser Effekt, was man alles machen kann, mit was für Themen sich eine Kammer beschäftigt und was für Leute man kennenlernt und mit denen man zusammenarbeiten kann. Das hat mich eigentlich dann so geprägt, dass für mich irgendwann klar war, ich habe Lust, in dieser Organisation tätig zu sein und auch hab dann auch gemerkt, ich war zwischenzeitlich dann mal raus, da Kammer Hamburg auch in den turbulenten Jahren, die Kammer durchschritten hat, war Geschäftsführer der IHK Nord, habe also einen breiten Fokus auch auf andere Kammern mit hingekriegt, dass ja der Verbund der 13 norddeutschen Kammern ist. Und da war mir eigentlich relativ schnell klar, dass die Hamburger Handelskammer schon noch was Besonderes ist und dass es mich besonders reizt, sozusagen hier tätig zu sein und hier einen Beitrag zu leisten. Als die Chance kam, habe ich es natürlich auch sofort gesagt, da werfe ich mal Hut in den Ring und freue mich, dass ich da die Chance erhalten habe, auch hier einen Beitrag zu leisten.
Ja, was Besonderes ist es für mich, und das ist jetzt wirklich nicht nur so dahingesagt, ne? Jedes Mal, wenn ich bei euch bin, ne, und durch diesen Haupteingang gehe, ne, denke ich, wow, das ist ein Statement hier, ne? Also dieses ganze Gebäude hinterm Rathaus und der ganze Vorplatz und so, das hat Stil, das macht schon was her.
Streng genommen ist das Rathaus hinter der Handelskammer.
Ja.
Sozusagen. Aber das Gebäude ist toll, absolut. Ja, freue mich auch jeden Tag drüber, das
zu machen. Ich kann mich noch an die Sitzung erinnern, des Plenums, in der du gewählt wurdest. Eine Plenumsentscheidung, also das Parlament der Wirtschaft wählt. Einstimmiges Votum. Du warst auch ein bisschen beeindruckt, glaube ich.
Ein bisschen aufgeregt.
Und ein bisschen aufgeregt auch. Das war eine besondere Sitzung, werde ich nie vergessen, wo Malte dann den lange unbesetzten Posten bekommen hat und mit dem Votum natürlich auch eine Menge Vertrauensvorschuss, was er wirklich auch eingelöst hat, muss ich sagen.
Danke. Ja, in der Wahrnehmung auch so aus Mitgliedssicht kann ich das auch nur bestätigen. Das ist natürlich ganz wesentlich. Wir wollen uns heute über Standortpolitik entscheiden. Florian, du bist für den Ausschuss Standortpolitik im VEK verantwortlich. Was genau macht dieser Ausschuss eigentlich?
Der Ausschuss beschäftigt sich mit Standortpolitik, logischerweise. Die VEK hat sich ja in den letzten Jahren so entwickelt, dass sie auch ein gewisses Eigenleben hat, eine eigene Identität sozusagen stärker herauskristallisiert. Und dafür ist, glaube ich, der Ausschuss auch ein wichtiger. Die VEK hat ja eine gewisse Historie hier in der Stadt, über 500 Jahre schon da, auch eine gewisse Mutterbeziehung zur Kammer. Und insofern ist der Ausschuss so ein bisschen diese Mutterrolle, präsidiale Rolle soll er einnehmen. Also das heißt ein bisschen schauen, was passiert hier eigentlich am Standort, immer wieder verknüpft mit dem mit der Idee, passt das zu den Werten, die die VEK vertritt? Was können wir für die Kaufmannschaft hier vielleicht bewegen? Insofern begleiten wir verschiedene politische Richtungen, auch was die Kammer betrifft. Die Kammerwahl zum Beispiel nächstes Jahr, im Anfang des Jahres steht wieder an. Das ist was, was wir begleiten. Wir haben das Meinungsbarometer, wo wir ja versuchen, aus der Mitgliedschaft herauszufinden, was sind die Themen, die die Mitgliedschaft bewegt. Und natürlich wollen wir so ein bisschen Substanz liefern in der Folge der Jahresschlussveranstaltung, die ja bei uns sehr prominent ist, sehr bekannt in der Kammer stattfindet. Der Präses spricht normalerweise dort die Hauptrede der Kammer und die Themen, die dort sozusagen diskutiert werden, die angerissen werden. Einmal im Jahr wollen wir so ein bisschen verstetigen, dass wir sagen, pass auf, wir machen verschiedene Veranstaltungen über das Jahr hinaus, um sozusagen aus ein bisschen der Vogelperspektive zu begleiten, wie sich der Standort und die Politik hier am Standort für die Kaufleute entwickelt.
Standortpolitik ist ja, man sagt zwar immer, es ist die Standortpolitik, aber eigentlich sind das ja Standortpolitiken, weil es sind ja unfassbar viele Branchenverbände in Hamburg, Interessensverbände, die Politik in sich ja nochmal, die ja auch nochmal Strömungen aufnimmt. Wie nehmt ihr diese Gemengelage eigentlich wahr? Wie ist die Zusammenarbeit aus eurer Sicht? Weil wir sprechen ja hier über widerstrebende Interessen. Also die einen sagen, wir brauchen mehr Hafen, die anderen sagen, wir brauchen mehr Hafen im Sinne von Wohnqualität und Erschließung neuer Quartiere. Das ist ja nun schon ein wirkliches Streitthema in Hamburg und das ist ja nur eins von ganz vielen. Wie nehmt ihr das wahr? Wie ist so das Miteinander, wenn wir über den Standort sprechen?
Das ist der Grund, warum es die Handelskammer gibt. Ja, dass wir die verschiedenen Interessen, die Brancheninteressen und unter spezifischen Gemengelagen von Unternehmen einfach auch bündeln, bewerten, daraus sozusagen dann das Gesamtinteresse ableiten und dann vom Plenum auch feststellen lassen, wo ja die Wirtschaft spiegelbildlich vertreten ist. Also in den ganzen Strukturen bei uns im Plenum ist es so, dass die Branchenstärken sich da wirklich sehr genau abgebildet sind im Plenum. Und wir dadurch immer sagen können, das, was da beschlossen wird, ist eben dann das ausgeglichene, abgestimmte Interesse der gesamten Hamburger Wirtschaft, was ja über 170.000 Unternehmen sind. Also insofern ist das eigentlich unser täglich Brot, dass wir uns damit beschäftigen und natürlich auch mal bewerten müssen, gucken, was sind jetzt Interessen, die so eine Relevanz haben, die so wichtig sind. Wie kriegen wir Kompromisslinien hin zwischen verschiedenen Branchen und Branchenverbänden, die dann da mit reinkommen und können eben dann auch die Politik, ich sag mal, sehr gezielt beraten und eben auch schon mit dem gebündelten Interesse. Das ist zwar nicht immer so laut und so klar dann erkennbar, was ist es, aber es ist dann relativ gut zu gebrauchen auch in der Politik, weil wir eben dann auch schon sehen, da ist eben auch dann die Perspektive der Allgemeinheit, der gesamten Wirtschaftsstandortes damit mit drin. Also insofern ist es dringend notwendig, so viel Diskussion und ich sag mal Engagement von allen Verbänden auch bei uns in der Kammer und von allen Unternehmen, die sich da engagieren, ist alles sehr sehr positiv und sehr wichtig, damit die Kammer ihren Job machen kann. Ne?
Mhm. Du sprachst von über 170.000 Unternehmen, die haben jetzt alle ihre Bedürfnisse. Das heißt also, wir haben mal mindestens 170.000 verschiedene Bedürfnisse in dieser Stadt. Aber was sind so die Hauptthemengebiete? Also wo drückt der Schuh der Hamburger Wirtschaft am meisten?
Also das sind natürlich die Themen, die auch alle betreffen. In erster Linie Energiekrise, die wir jetzt gerade, in der wir gerade mittendrin sind. Das ist natürlich von besonderer Relevanz und sehr akut gewesen in dieser Situation. Infrastrukturthemen allgemein, Mobilitätsbedürfnisse, das betrifft alle. Und der Fachkräftemangel. Das ist einfach in allen Branchen mittlerweile so stark angekommen. Wir sehen jetzt schon, dass wir eine Lücke haben von über 20.000 Fachkräften. Das drückt jetzt schon. Bis 2035 werden das roundabout 120.000, 130.000 Fachkräfte, die uns fehlen. Also knapp jedes Jahr nochmal 10.000 drauf in der Lücke. Also das ist ein gigantisches Problem, dass das alle branchenübergreifend betrifft, wo wir natürlich ganz großes Augenmerk drauf legen, um da diese Lücke mitzuschließen. Die gute Nachricht, man kann viel tun, von Qualifizierung zu mehr Vereinbarkeit, Familie, Beruf bis hin zur Zuwanderung, ganz gezielt, ja, die man damit hinkriegen muss. Und da ja brauchen wir auch viele Partner, um dieses große Problem mit zu lösen, weil das ist wirklich von übergeordnetem Interesse.
Ich schätze euch so ein, ihr schaut auch über den Tellerrand hinaus. Ihr guckt nicht nur auf Hamburg, sondern ihr schaut bestimmt auch mal andere Städte ein. Wo würdet ihr sagen, was machen vergleichbare Städte besser als Hamburg? Das ist ja auch immer irgendwie ganz spannend, dass man mal irgendwie guckt, was macht der Rest eigentlich?
Mein Thema so ein bisschen ist ja zum Beispiel die Gesundheitswirtschaft. Ein Wachstumsthema, ein Zukunftsthema, ein spannendes Thema, was hier in der Stadt, in der Kammer, beim VEK, auch Richtung Mitgliedschaft, in der im Senat noch keine so große Rolle spielt in der Vergangenheit. Und das ist sicherlich was, wo man auch schauen muss, wie machen andere Städte das? Wo kann man sich da weiterentwickeln? Wir haben zum Beispiel Richtung Tel Aviv geschaut, auch Richtung Boston. Das sind so zwei Städte in unterschiedlichen Ländern, die da sehr viel tun, Richtung Startup, Richtung Datenverarbeitung zum Beispiel, Nutzung von Daten in der Gesundheitswirtschaft, ganz heißes Thema. Da haben wir ein großes Potenzial hier in Hamburg. Die Branche ist mit der größte Arbeitgeber, sowohl was die Versorgung von Patienten angeht, eben aber auch was die Herstellung von Produkten angeht. Und das ist ein heißes Thema, ein interessantes Thema, was wir, glaube ich, weiter ausbauen können. Und in andere Städte zu gucken, macht super Sinn. Auch was das Thema Mobilität angeht zum Beispiel, gucken wir gerne Richtung Kopenhagen, Amsterdam, wenn man über Fahrradstadt zum Beispiel spricht. Paris versucht auch eine 15-Minuten-Stadt zu werden, genau wie wir, was ja inzwischen interessanterweise ein Punkt des Standortepapiers kommt jetzt aus der Politik zurück. Ne? Frau Fegebank hat, glaube ich, gesagt, dass wir wollen eine 15-Minuten-Stadt werden. Ja. Das ist die Arbeit, die wir leisten. Wir versuchen, wir können ja nicht selber umsetzen, wir können nicht selber politische Entscheidungen treffen, aber wir können sie triggern. Und dann sind solche Veranstaltungen wie heute einfach drüber sprechen, was man tun kann, wichtig. Und das beeinflusst uns. Also wir gucken über den Tellerrand hinaus. Wir haben uns Donnerstag in Brüssel zufällig getroffen. Ich hatte einen geschäftlichen Termin und die Kammer war in Brüssel auf Europa-Tour sozusagen, um zu gucken, wir wissen, viele der Vorgaben, die wir haben in Hamburg, in Deutschland, kommen aus Brüssel. Insofern guckt die Kammer gezielt über den Tellerrand hinaus und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt. Du hattest das vorhin angesprochen, Vernetzung, man muss mit vielen Partnern sprechen, das ist kompliziert, aber wir sind ja in Hamburg auch nicht alleine, ne? Weil viele Leute, Mitarbeitende, Unternehmen kooperieren auch über die Stadtgrenzen hinaus in der Metropolregion mal mindestens. Und das sind, glaube ich, auch Punkte, die Politik nicht gut macht, muss man sagen, ne? Weil einfach die politischen Parteien je nach Wahlergebnis in den Nachbarländern eben nicht gut miteinander zusammenarbeiten. Das können wir natürlich nicht akzeptieren und müssen immer wieder darauf hinwirken, dass dann eben über den Tellerrand, wenn man die Stadt als Teller bezeichnet, hinaus auch gedacht.
Ist einfach so, dass man natürlich mit Norddeutscher Zusammenarbeit, mit Kompromissen schließen, gewinnt man nicht unbedingt eine Wahl. Ja? So, das ist ein Grundproblem. Aber der Aspekt, den Florian angesprochen hat, den möchte ich nochmal ein bisschen betonen, auch so ein bisschen grundsätzlicher. Wir haben mit unserer Initiative Hamburg 2040, wie wollen wir künftig leben und wovon, eben ganz klar gesagt, wir müssen jenseits von Krisenmanagement und akuten Problemen uns eben auf die langfristigen Aspekte auch stürzen und sagen, da können wir als Kammer auch einen echten Beitrag leisten. So, und dann haben wir uns eben dann mal angeschaut, was macht eigentlich erfolgreiche, innovative Städte, Standorte in dieser Welt auch mit aus. Und da gibt es sozusagen auch nicht die eine Vorbildstadt, sondern ganz viele Aspekte an verschiedenen Städten, die relevant sind, von denen Hamburg auch mit lernen kann. Und da gibt es auch keine Größenunterschiede. So, dann kann man sagen, den Aspekt macht folgende Stadt irgendwie dann auch sehr, sehr gut. Und was man insgesamt so ein bisschen rausgefiltert hat, und das ist eigentlich für Hamburg dann besonders wichtig und auch der Grund, warum wir die Vernetzung so dringend brauchen. Besonders erfolgreiche, innovative Standorte haben eine ganz klare Profilierung. Sie sind ganz klar fokussiert, gerade im Innovations- und Technologiebereich, sagen wir, gehen auf wenige Technologien, wo wir Weltmarktführer sind, dann wirklich weit vorne. Und Hamburg hat immer so ein bisschen Gießkannenprinzip in der Vergangenheit gemacht. So, und überall Spitze zu sein, wird nicht funktionieren. So, deswegen ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den wir lernen können, zu sagen, wir fokussieren uns auch auf die Technologien, Themen mit ganz, ganz besonderen Chancen für den Standort Hamburg. Und da gibt es eben zum Beispiel das Thema Gesundheitswirtschaft, mRNA-Technologie, ist ja besonders spannend, oder auch künstliche Intelligenz in der Anwendung, in der Logistik, autonome Mobilität, Wasserstoff, das sind so die Aspekte, wo wir sagen, da können wir echt führend sein. Heißt aber natürlich, dass die ganzen Entwicklungen für uns ja nicht weniger wichtig sind, sondern noch ganz genauso wichtig. Nur wir müssen so schnell und gut vernetzt sein, dass wir jede Entwicklung frühzeitig mitkriegen, was an anderen Standorten passiert, um die dann ganz schnell auch für Hamburg zu adaptieren, zu importieren, in Anführungszeichen, und zu sagen, dass wir auch wissen, was da passiert. Aber selbst bei wenigen Sachen spitze sein, darauf den Fokus legen und durch gute Vernetzung ganz viel lernen auch voneinander. Ne? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal 17 Jahre in die Zukunft schauen, dann haben wir 2040. Wie sieht Hamburg in eurer Vorstellung denn aus?
Also es ist schwer, sich das vorzustellen. Das ist klar. Ist auch manchmal eine Kritik, die wir bekommen. 2040, was bedeutet das für uns jetzt? Aber in der Zeitrechnung, was man jetzt nicht beginnt, das ist 2040 auch nicht da. Mhm. Und was sicherlich die Vorstellung ist, und wo es große Änderungen geben wird, wie bewegen wir uns in der Stadt, ne, was die Mobilität angeht. Und die Vorstellung ist natürlich, dass es dann eine möglichst digitale, gut vernetzte Infrastruktur gibt, die leise ist, ne, die Bedürfnisse der Menschen sozusagen in den Vordergrund stellt. Es ist sicherlich auch so, dass wir sagen, vielleicht wollen wir dann die Technologieführerschaft in einigen dieser Branchen erreicht haben. Ne? Das heißt, wir haben Arbeitsplätze neu geschaffen in Branchen, die jetzt vielleicht so ein bisschen da sind und sich dann entwickelt haben. Ne? Wir wollen bis 2040 klimaneutral sein. Ne? Das heißt also, das ist natürlich ein riesiger Wandel, der notwendig ist, um das zu erreichen, der ja alle betrifft. Ne? Also die Wirtschaft betrifft, aber natürlich auch alle Menschen, weil man das vernetzt sehen muss. Ne? Wie bewege ich mich zum Arbeitsplatz? Ne, das ist die Verknüpfung von Mobilität zur Klimaneutralität, hat ja einen Einfluss auf den CO2-Fußabdruck. Ne? Das heißt also, viele Dinge, die dann eben auch einen gesellschaftlichen Wandel zur Folge haben, betreffen die Wirtschaft und umgekehrt. Also ich denke, das sind die großen Themen. Neue Technologien in der Stadt, die neben den altbewährten Handel, Hafen sich etabliert haben, Arbeitsplätze schaffen, in einer lebenswerten Metropole, die eine ganz moderne Mobilität hat, da sind wir ja vorne mit dabei jetzt schon, und das Ganze eben dann auch noch klimaneutral. Das ist vielleicht die Zukunftsvision.
Absolut, also es sind hehre Ziele. Ich glaube gerade dieses Thema Klimaneutralität, das ist nochmal so von übergeordneter Bedeutung, weil es sowohl große Effekte auf das Innovationsklima haben wird, auf, was vorhin eben auch sagte, die Mobilität am Standort, auf das Thema Immobilien, Wohnungsbau. Und insofern kann man daraus eine ganze Menge auch mal mit ableiten. Zeithorizont ist eigentlich, ich sag mal so, 17 Jahre klingt dann viel, ist angesichts von Planungszeiten, was Infrastrukturen angeht, leider in Deutschland nicht besonders viel. Und wenn man mal, muss ja auch realistisch an gewisse Themen rangehen. Wenn ich jetzt hier mitkriege in Berlin, Klimaneutralität, Volksentscheid bis 2030, das ist einfach unrealistisch. Und wir müssen natürlich auch seriös rangehen. Und das, was wir eben hier erarbeiten, das soll natürlich auch umsetzbar sein und soll eben auch seriös sein. Ja, so, und insofern sind wir da, glaube ich, auch gut, wenn wir in gewissen Langfristigkeiten reingeben. Was ja nicht heißt, dass wir nicht jetzt anfangen müssen. Ja, also ganz im Gegenteil. Wir müssen eben uns da natürlich für die langfristige Orientierung dann auch jetzt auf dem Weg machen. Und ich möchte gerne nochmal dieses Thema norddeutscher Wirtschaftsraum mit in den Vordergrund stellen, weil das ist, glaube ich, auch elementar. Das wird, wir haben hier große Chancen in Norddeutschland insgesamt und Hamburg eben auch, aber auch nur gemeinsam. Und da ist eigentlich die Energiewende nochmal von einer ganz besonderen Bedeutung. Wir sind ja auch ein Stück weiter als Süddeutschland, was erneuerbare Energien angeht. Wir haben schon Regionen hier im Norden, die 100% Windenergie auch nutzen und dadurch auch stark unterwegs sind. Und das ist eine riesen Zukunftschance, weil wir wissen einfach, dass die Industrie als Basis der Wertschöpfung einer Volkswirtschaft immer der Energie folgt. Da, wo Energie erzeugt wird, siedelt sich Industrie an und dann kommen da ganz viele Dienstleistungen drumherum. Das heißt, das ist ein echtes Zukunftsfeld, was wir haben. Wir haben das im Norddeutschen Verbund, mal so ein bisschen in Anlehnung an Marlboro, Werbung Come to where the power is, genannt, ja, dass man sozusagen auch möglichst viel Industrie dann auch dann ansiedelt hier. Das ist eigentlich eine riesen Chance. Gerade wenn also mal auch vom Süddeutschland der Netzausbau, der Energienetze blockiert wird, ist das natürlich eigentlich ein Riesenthema. Das ist ja kein Problem, dann kommt doch hierher, siedelt euch doch um. Und das passiert eigentlich auch schon. Diese Chance ist da. Gerät aktuell in der Energiekrise unter Druck, auch wegen der aktiven Subventionspolitik der Amerikaner zum Beispiel mit dem Inflation Reduction Act. Da müssen wir natürlich höllisch aufpassen, dass uns das nicht wegbricht. Aber eigentlich haben wir eine wunderbare Zukunftsperspektive mit sicherer Versorgung, mit bezahlbaren Preisen, grüner Energie, hier Industrie anzusiedeln mit all den positiven Effekten, die dann brauchen. Da brauchen wir Fachkräfte zu, wir brauchen auch eine hohe Lebensqualität dann dazu, aber aus dieser Sache heraus kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge gestalten, heißt aber auch, dass wir, Flächen haben wir nicht so viel in Hamburg, wir brauchen natürlich dann auch den gesamten Norden hier hinter uns, um einfach auch da eine kritische Masse zu entfalten und im internationalen Maßstab existieren Landesgrenzen sowieso nicht. Ja. Also, das muss man ja klar sagen.
Das stimmt. Ein großes Thema, was du auch angesprochen hast, neben dem Nachhaltigkeitsaspekt, ist ja die digitale Infrastruktur. Und da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, hier, wo wir sitzen, das ist das Hafenrandgebiet. Also von hier aus kann man quasi die alte Freihafengrenze sehen. Ja. Und wir haben auch heute noch 8 Jahre, nachdem wir es gebraucht haben, eine Richtfunkantenne auf dem Dach, weil die Breitbandgeschwindigkeit hier in diesem, und das ist ein Industriegebiet, nicht ausreicht, damit wir Voice-over-IP-Technologie benutzen, etc. etc. Also Richtfunk in Hamburg, weil man ansonsten nicht angeschlossen ist an einem, sagen wir mal, Hochleistungsnetz. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen beschämend. Ne? Das sind Dinge, die müssen wir auch angehen. Was gibt es denn dort an konkreten Maßnahmen, damit die Stadt dann halt auch beim Thema digitale Infrastruktur für 2040 vorbereitet wird?
Ja, gute Frage. Was bei der Stadt passiert, weiß ich nicht. Aber sowas kann natürlich nicht sein. Ne? Also ich denke, die digitale Infrastruktur ist genauso wichtig wie die sonstige Infrastruktur und muss zu einem Grundrecht gehören. Also hier gehört natürlich Glasfaser her. Und was man immer wieder hört, ist, dass das natürlich zu langsam vorangeht. Ne? Das ist ein ähnliches Thema. Genehmigungsprozesse sind einfach langsam. Mhm. Und natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Ne? Also die Energieinfrastruktur ist natürlich wichtig, aber natürlich auch die digitale Infrastruktur darf dabei nicht vergessen werden. Und wird, glaube ich, auch nicht von uns zumindest nicht, aber
das ist natürlich völlig klar. Das ist Infrastruktur. Ja, so, und da gibt's alles, was wir an Infrastruktur brauchen, sei es Straße, Schiene, Wasserwege, Energieinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, gehört eben auch die digitale Infrastruktur absolut damit mit dazu. Kommt immer so ein bisschen zu kurz, ja, ist halt nicht so sichtbar wie ein Bahnhof, der gebaut wird, oder eine Schienenstrecke oder eine Autobahn oder sonst irgendwas, auch nicht so emotional, aber natürlich nicht weniger wichtig. Mhm. Und wenn wir das mal sehen, ist das eigentlich wirklich ein deutsches Problem. Es gibt ja so die Breitbandlandkarte, wenn man das so sieht, da ist es schon so erstaunlicherweise, dass der Norden ein bisschen besser abschneidet als der Süden. Insgesamt im globalen Maßstab leider zu wenig. Ja. Da gibt es halt wirklich deutliche Defizite und ich sag mal, da ist eine absolute Investitionsoffensive auch nötig. Und deswegen da auch nochmal ein Plädoyer von mir für das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wir haben dann ein Riesenthema, was auf alle Infrastrukturbereiche dann sich auswirkt, sei es die Verkehrsinfrastruktur oder eben auch die Digitalinfrastruktur. Wir sind schlicht zu langsam und kriegen es einfach nicht hin. Und wenn wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen wollen, ein dynamischer Standort bleiben wollen, noch weiter stärken wollen, die Dynamik, wenn wir klimaneutral werden wollen bis 2040, dann müssen wir dringend diese Prozesse radikal beschleunigen, im Prinzip einmal neu machen und schneller machen, muss man überspitzt zu sagen. Und das muss für alle Bereiche gelten. Es kann nicht sein, wie das in der Politik immer diskutiert wird, nochmal nach dem Motto, wir suchen uns mal ein Segment aus, was wir besonders gerne haben. Nein, alles ist wichtig. Ja? Mhm. Und das gilt eben ganz besonders auch für die digitale Infrastruktur.
Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute Hanseatic Help. In diesem Verein sind Hamburger und Nicht-Hamburger organisiert, die schnell und unkompliziert helfen wollen. Neben der Unterstützung von wohltätigen Einrichtungen in Hamburg werden regelmäßig Hilfstransporte in die Krisengebiete dieser Welt geschickt. Eben Hilfe dort, wo sie gebraucht wird. Weitere Infos finden Sie auf hanseatic-help.org oder in den Shownotes. Und denken Sie dran, Unterstützung ist Ehrensache.
Und deswegen vielleicht auch wichtig nochmal in Richtung Hamburg 2040, was machen wir jetzt? Die OECD-Studie zu dem Thema ist ja ganz wichtig. Wir müssen der Politik, und das ist ja das Ziel, Handlungsanweisungen. Und je konkreter, je klarer das ist, was brauchen wir, was müsst ihr machen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, weil sie natürlich weniger sich selbst überlegen müssen, vielleicht auch, ich weiß nicht. Aber das ist jedenfalls der Eindruck, der entsteht. Ne? Diese ist also ganz wichtig, wenn wir jetzt nicht sagen, was wir tun müssen, dann wird's auch nicht getan, sozusagen.
Ja, ich freue mich, dass du hier davon ausgehst, dass die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was die OECD-Studie ist. Ne?
Aber, ja, danke. Ja, ich hätte es auch gefragt, weil ich wüsste es auch nicht, welche du meinst.
Ja, bitte, das ist doch deine Studie.
Ja, wunderbar, ja. Ist unsere Studie.
Ich wollte dich nur antriggern.
Ja, sozusagen. Sehr gut, danke für den Steilpass. Ja, das ist in der Tat. Wir haben gesagt, wir müssen klimaneutral werden bis 2040 und natürlich durch Innovation, durch Technologie, durch kluge Regulierung, um damit vorzukommen. Und wir haben jetzt uns entschieden im Plenum, dass wir mit der OECD zusammenarbeiten. Warum OECD? Die OECD hat einen wunderbaren Datensatz, der uns immer genau sagen kann, wenn wir Wege finden, in welchem Sektor, welche Technologien, welche Innovation, welche Regulatorik, was machen denn diese Schritte mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes? So, wenn wir jetzt, also man kann relativ schnell klimaneutral werden und wir schalten einfach ab. Das können wir als Handelskammer nicht wollen. Das will ja auch keiner, der vernünftig denken kann. Wir wollen einen dynamischen Wirtschaftsstandort haben. Es geht nur mit der Wirtschaft. Und das ist eben besonders interessant zu sehen, wenn die OECD das ermittelt und vergleicht immer, wie entwickelt sich unsere Wettbewerbsfähigkeit in Relation zur Klimaneutralität, den Entwicklungsfaden. Wenn wir das schaffen, nachzuweisen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit mindestens mal behalten, eventuell sogar steigern können, dann haben wir wirklich fantastische Chancen auch für die Wirtschaft wieder, um Exporte und so ein Role Model zu sein weltweit auch, wie Hamburg das starten kann, als größter Industriestandort Deutschlands hier, mit größter Wertschöpfung der Industrie, nachweisen kann, wir kriegen es hin mit der Wirtschaft. Das ist schon eine starke Geschichte, die Beachtung finden wird in der Welt.
Ihr beide ja das Wort Innovation eben schon geführt und das ist auch ganz wesentlich für einen Wirtschaftsstandort, finde ich jedenfalls. Also wenn man Unternehmen wettbewerbsfähiger machen möchte, dann kommt man um Innovationen nicht drumherum. Und was braucht es denn aus eurer Sicht ganz konkret, um Innovationen hier entstehen zu lassen oder zumindest, dass wir hier in der Lage sind, Innovationen, die vielleicht irgendwo anders ersonnen werden, hier schnell zu adaptieren, damit sie uns zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen? Was sind da so konkrete Forderungen, wo ihr sagen würdet, das braucht's?
Also da ist sozusagen das Schlagwort Technologietransfer. Ne? Das ist ganz wichtig und ehrlich gesagt am Standort noch nicht, also hier am Standort noch nicht besonders gut. Und vielleicht sind wir auch in Deutschland da noch nicht besonders gut, dass wir eben, und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass man Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft, aus wissenschaftlichen Instituten, aus Universitäten, Forschungsinstituten in wirtschaftliches Handeln überträgt sozusagen. Und da können wir in Hamburg, glaube ich, noch viel mehr leisten. Denn was braucht man noch, um Innovation zu machen? Geld. Ja, das heißt also, man muss zusehen, dass Geld vom Staat, von privaten Investoren und so weiter in die Innovationen fließen, weil die Ideen natürlich nicht alleine Beine bekommen, sondern finanziert werden müssen. Das heißt also, man braucht eine Struktur, die es erlaubt, aus der Wissenschaft zur Innovation, zum Produkt zu kommen. Und das muss eingebettet sein in eine Forschungsinfrastruktur, einfach als Infrastruktur sozusagen, ne, große Institute, DESI zum Beispiel, die sowas leisten können und eben aber auch einen finanziellen Rahmen sozusagen eingebettet sein, der dafür sorgt, dass die richtigen Ideen gefördert und weiterentwickelt werden. Und ich glaube, es gibt ja so einen interessanten Spruch aus Berlin, den du wahrscheinlich gleich noch bringen willst. Was mir wichtig ist, es wird immer viel über Startups gesprochen in dem Zusammenhang. Startups gründen ist das eine, ne, aber Wertschöpfung zu schaffen ist das andere, ne? Weil viel Geld verbrennen, das kann ich auch. Ja? Aber aus dem Geld, was investiert worden ist in ein Startup, in eine innovative Idee, Wertschöpfung zu gestalten, das können wir, glaube ich, in Hamburg besonders gut und haben auch langjährige Erfahrung. Insofern, glaube ich, haben wir hier auch durch die, sagen wir mal, einen kleinen Vorteil in der Stadt, dass die Leute eng zusammen sind. Sie sind noch nicht, glaube ich, übereinander. Sie sind noch nicht ganz nah, die Leute, die wissen, wie man Geld verdient und die Leute, die man wissen, wie man Innovation macht und die Leute aus der Wissenschaft. Aber das müssen wir halt erreichen, dass die zusammenwachsen sozusagen, um hier einen Innovationskern zu schaffen. Das muss von der Politik unterstützt werden, das muss von der Kammer unterstützt werden, das müssen wir als VEK, das müssen eigentlich alle unterstützen, damit das auch funktioniert.
Ich glaube auch, dass da die Berührungspunkte zwischen der auch mittelständisch geprägten Wirtschaft und den Universitäten, weil wir haben großartige Universitäten hier in Hamburg, wo wirklich tolle Forschung und auch zielführende Forschung, ich meine, es gibt ja immer so Forschung und Forschung, ne? Einige Forschung, die so fürs Regal wird, ne? gemacht wird, und dann gibt es ja natürlich auch Forschung, wo man dann halt sagt, das könnte richtig Impact haben. Ne? Genau. Aber das ist halt, am Ende wird Munition an den Universitäten produziert, ne? Aber die Wirtschaft muss sie auch abfeuern können. So. Und da tun wir uns noch ein bisschen schwer, und da sehe ich halt auch so aus eigener Erfahrung heraus, ne, große Schwierigkeiten, wie wir, also es gibt keinen Ort, wo mittelständisch geprägte Wirtschaft und Forschung wirklich kontinuierlich zusammengebracht werden. Also das Kompetenzzentrum Digitalisierung, also wie hieß das noch, Mittelstand Digital, so rum, ne? Großartig gewesen, auf jeden Fall. Aber auch dort hat man ja gemerkt, ja, die Richtung ist halt super, aber davon bräuchten wir was Dauerhaftes und davon bräuchten wir auch nochmal was so ein bisschen interdisziplinärer ist. Als, sag mal, die beteiligten Leute waren ja auch fein und die haben ja auch gute Arbeit geleistet, aber genau so etwas bräuchte das einfach verstetigt. So. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn man so das durchschnittliche KMU hier anschaut, ja, da haben wir ja oft das Problem, dass das halt, wenn ich jetzt davon, also da ist ja meistens gar kein wissenschaftlicher Hintergrund in der Geschäftsführung, weil das ist ja self-made und das sind dann halt irgendwie Bürokaufleute oder Speditionskaufleute, haben sich selbstständig gemacht und sind unfassbar gute Unternehmer, hatten aber noch nie Berührung mit der Wissenschaft. Das wird aber erst spannend, wenn sie dann halt so in Unternehmensphasen eintreten, wo man dann halt sagt, naja, 50, 60, 100 Mitarbeiter, dann bräuchten sie diesen Input nochmal, um dann halt eine ganz andere Ebene der Professionalität zu erreichen und dann wissen sie nicht damit umzugehen.
Genau. Du hast ja im Vorgespräch darum gebeten, dass wir ein bisschen kontrovers diskutieren auch und verschiedene Standpunkte hier mit einnehmen. Das kann ich leider nicht mit dienen. Ich muss leider zustimmen. Das ist total recht. Also insofern, ich glaube, dieses Thema Transfer, stärkere Vernetzung ist der rote Faden, der sich jetzt auch durch die Zukunft des Standortes Hamburg ziehen muss. Gerade im Innovationsbereich müssen ja unsere wirtschaftlichen Stärken, die sind ja absolut da. Und wir haben so eine ganz starke, diversifizierte Wirtschaftsstruktur hier auch, einer starken internationalen Anbindung, wirklich mittelständisch geprägt hier und nicht so eine Monokultur, wie wir das in manchen Automobilstandorten in Süddeutschland haben. Das ist ja schon wirklich besonders besonderes Fund. Deswegen auch wunderbare Voraussetzungen, die wir haben, eben gerade für Unternehmensgründung, für Startups, für Innovation. Und das, was Florian eben angeteasert hat, der nächste Elfmeter, den ich kriege, ist ja sozusagen das Vergleich zu Berlin. Ja, da geht's mal eine alte Weisheit. Wenn du ein Startup gründen willst, dann geh nach Berlin. Mhm. Wenn du damit auch Geld verdienen willst, geh nach Hamburg. Ja, ja. Und genau mit diesem Innovationsgedanken müssen wir eigentlich hier vorwärts kommen. Wir haben deswegen auch im Rahmen von Transfer und so hier als Teil unseres Projektes 2040 eine Innovationsstrategie aufgelegt. Und das hat das Plenum letztes Jahr dann beschlossen. Und so eine Art, ja, wir nennen das Innovationsdreisprung, den wir brauchen. Erster Sprung ist klare Fokussierung auf die Technologie mit den absolut größten Zukunftspotenzialen, wo wir Weltmarktführer werden können. Da haben wir mRNA-Technologie, ja, BioNTech-Impfstoff wäre ohne das DESI in Hamburg nicht möglich gewesen. Künstliche Intelligenz, gerade in der Logistik, autonome Systeme, die im Hafen schon seit Jahren Realität sind und eben Wasserstoff, grüner Wasserstoff als Zukunftstechnologie, was auch wieder für den Hafen besonders wichtig sein kann und für die ganze Industrie, die wir haben. Das wäre so der erste Sprung. Der zweite Sprung wäre dann für diese Technologien auch zu sagen, wir nennen das gerne Sonderinnovationszonen, der schon mal englische Begriff nennt sich Sandboxes, wo wir sagen, da wollen wir ein bisschen Sonderbedingungen schaffen, besondere Anreize setzen, sich damit anzusiedeln, aber auch von der Regulatorik her einen besonderen Rahmen zu schaffen, damit man eben viel anwenden kann, viel ausprobieren kann. Und dann der dritte Aspekt, du hast das Thema Geld angesprochen, brauchen wir privates, aber auch öffentliches Geld, was damit mit reingeht. Deswegen muss da, haben wir gesagt, mal plakativ, wir brauchen mal mindestens eine Zukunftsmilliarde, die wir investieren, und zwar on top, jenseits der bestehenden Strukturen. Und was könnte da eigentlich besser sein als die nicht geplante Dividende zum Beispiel von Hapag-Lloyd, ja, die man ja wunderbar in eine solche Zukunftsoffensive dann auch mit stecken könnte. Oder ich meine, ja, egal wo das Geld herkommt, aber klar ist, wir brauchen einmal so einen Zukunftsimpuls, der auch kommt, dann gerne kofinanziert auch von der Wirtschaft, damit wir richtig da nach vorne kommen und uns hier in die Spitzenliga der Innovationsstandorte spielen, ne?
Als du gerade das mit der Milliarde angesprochen hast, hatte ich vor meinem geistigen Auge das Bild von dem Finanzsenator, der dann betroffen geguckt hat. Das ist natürlich schon ein Wort, ne? Aber es muss halt auch sein, weil wenn wir jetzt nicht investieren, dann fallen wir irgendwann hinten runter. Das muss man auch einfach mal so formulieren. Und wir müssen, glaube ich, auch besser werden. Also feier Erfolge, aber kündige auch davon. Und ich war jetzt gerade überrascht, mRNA ohne Vorarbeit von DESI, habe ich noch nie von gehört. So, also das ist aber, glaube ich, auch etwas, wo wir besser drin werden müssen, zu erklären, was wir hier eigentlich an großartigen Leistungen in dieser Stadt vollbringen und was daraus halt auch werden kann. So, ne? Und das ist natürlich auch immer eine große Herausforderung dabei. Jetzt ist es natürlich immer so schön, so allgemeine und hier und da auch leicht unkonkrete Forderungen zu stellen. So, das ist ja, also im Business Talk ist es ja dieses Mü-Mama, müsste man mal machen. So, aber, ne?
So ein Dreisprung ist konkret.
Na, das meine ich genau, aber wenn es jetzt darum geht, nachhaltig zu werden und eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Angenommen, ich würde euch jetzt jedem drei Wünsche erfüllen können, egal was das ist, ne, die mit dem Wirtschaftsstandort Hamburg zur Verfügung, also die damit zusammenhängen. Ne? Was wären deine drei Wünsche? Wo würdest du ganz konkret sagen, das würde ich ändern, das würde ich ändern und das würde ich ändern?
Also mein ganz klarer Wunsch wäre in der Tat eine Innovationsoffensive mit einer Zukunftsmilliarde, auch wenn es jetzt redundant ist. Ich würde mir dann wünschen, dass wir
nochmal im Planungsbereich, Infrastrukturplanung, wirklich einen Schritt nach vorne kommen, ja, und da viel, viel schneller sind. Und der dritte Bereich ist wirklich, dass wir uns das Thema Lebensqualität anschauen. Es ist ja die sogenannten weichen Standortfaktoren. Gibt es nicht mehr. Es sind harte Standortfaktoren, weil die eben für die Attraktivität für Fachkräfte spielt die Lebensqualität eine fantastische Rolle. Für Investoren auch immer viel mehr. Es ist immer ganz, ganz entscheidend, gerade wenn ich ein Startup gründe und mir mehr oder weniger überlegen kann, wo ich hingehen will, dann sage ich da, wo es auch schön ist, da, wo es auch Spaß macht zu leben. Das heißt, wir müssen auch ein neues Verständnis für diese sogenannten vermeintlich weichen Standortfaktoren dann machen. Und dafür, muss ich sagen, brauchen wir auch nochmal so ein bisschen ein Leuchtturmprojekt. Also ist jetzt keine Kammerposition, aber ganz persönlich würde ich mir nochmal wünschen, weiß ich nicht, zu 2040 passen Olympische Spiele nochmal ganz gut.
Ja.
Dass wir die irgendwie, je näher 24 kommt in Paris, desto mehr lade ich drunter, dass es nicht in Hamburg stattfindet. Das ist ja, nicht waren das ja unsere Spiele, in Anführungszeichen. Und vielleicht fällt uns nochmal was Ähnliches ein. Muss ja gar nicht Olympia sein, was aber so eine Strahlkraft hat für den Standort, uns international nochmal so auf die Landkarte setzt, eben von Top-Talenten, von Investoren, von Unternehmen, von Touristen, weil das wirklich große Effekte zahlen kann, solche großen Veranstaltungen auch.
Ich glaube, es gab bisher auch nur eine Stadt, die das bereut hat, die Olympischen Spiele ausgerichtet zu haben. War das Vancouver? Ich glaube, Montreal. Ja, eine von beiden, ich war mir nicht mehr so sicher. Bei denen lief das nicht so gut, aber bei allen anderen einen großen Haken hinter und waren sehr froh, dass sie das gemacht haben, ne? Weil es also gerade auch ein Riesenboost für die Infrastruktur und halt auch für die Aufmerksamkeit so war, ne? Und deine drei Wünsche?
Ich würde mir wünschen, dass es so eine Art integratives Forschungsförderungskonzept für Norddeutschland gibt, was eben die umliegenden Bundesländer mit einschließt. Also das fehlt nämlich. Die Forschungsförderung hört häufig an den Landesgrenzen aus und das bremst uns hier im Stand. Das ist ein Standortnachteil, ja, den wir einfach durch die politische Situation, die Lage haben. Den müssen wir eigentlich ausgleichen. Ich würde mir auch wünschen, dass Hamburg als Modellregion wahrgenommen wird, weil wir haben hier, das ist das, sozusagen die Kehrseite der Medaille, durch die Stadtstruktur, dadurch, dass es eine Kommune ist, sozusagen, haben wir natürlich auch Vorteile, die wir nicht so richtig auf die Straße bringen bisher, aber könnten, sozusagen, wenn wir das wollten, wenn der politische Wille da wäre. Also schnell etwas umsetzen. Die Wege sind kurz. Die Kammer ist 5 Meter vom Rathaus entfernt. Nun als Beispiel, die Handwerkskammer ist auch nicht weit weg. Also es gibt wirklich hier eigentlich die Möglichkeit, sehr eng zusammenzuarbeiten und Dinge auszuprobieren, die man woanders vielleicht nicht so gut ausprobieren kann. Und dafür, ein Beispiel ist sicherlich die Stadtmobilität, ne, wo wir auch schon viel geleistet haben. Also wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie sind optimal Wege miteinander verbunden? Das kann man hier sicherlich umsetzen. Und vielleicht findet man auch die Möglichkeit, Richtung Sonderinnovationszonen, die eben auch politisch auszugestalten. Dass man vielleicht sagt, wir probieren mal eine andere Gesetzeslage, was Genehmigungsverfahren zum Beispiel angeht, aus. Oder ich denke an Gesundheitsdaten, Datenschutz. Da sprechen wir immer über Schutz, aber nicht über den Nutzen. Ne? Mhm. Das heißt also, wir brauchen eigentlich hier in der Stadt eine andere Herangehensweise an bestimmte Themen, dass man sagt, wir wollen das hier ausprobieren, um zu zeigen, ob es nützt. Und wenn es nicht nützt, ist es auch okay. Mhm. Aber zumindest wollen wir das hier ausprobieren. Das heißt also, wenn man so eine Modellstadt werden kann, um eben dann auch dafür zu sorgen, dass andere von uns lernen können, sozusagen, dass man die Modelle nach Deutschland oder auch international verbreiten kann. Ich glaube, dass wir diese Philosophie, diese Möglichkeit, diese Strukturen hier in der Stadt eigentlich haben. Und nochmal bei der Lebensmetropole anzusetzen, das hört sich tatsächlich immer so ein bisschen Blabla an, aber ich glaube, das ist die Chance, die wir hier eigentlich haben. Die Leute werden irgendwann, also das ist die Währung, mit der wir bezahlen können. Fachkräfte, Menschen, die gerne irgendwo sind. Ich glaube, dass wir in Zukunft sagen müssen, wir gehen dahin, wo die Energie ist, sozusagen, aber wo die Human Resources sind, da müssen wir hingehen. Wir werden sonst nicht erfolgreich sein als Unternehmer. Das heißt also, Unternehmen werden sich an der Stadt orientieren. Und deswegen müssen wir dafür viel tun, dass die Stadt interessant ist. Jetzt ist es aber mühsam, hier in der Stadt sich zu bewegen. Es ist einfach mühsam. Man fühlt sich als Autofahrer schlecht, aber heute ist auch ein toller Tag, weil auch noch alle streiken.
Ja,
aber das ist eben wichtig, dass wir hier aufpassen, dass wir nicht sagen, Einerseits verbieten wir die Autos, aber andererseits bauen wir die Verkehrsinfrastruktur so auf, dass sie 2050 oder 2060 dann dazu passt, zu den Anforderungen, die wir heute haben. Mhm. Und ich glaube, da brauchen wir einen stärkeren Diskurs hier in der Stadt. Was ist möglich und was ist durchsetzbar? Und da geht's auch mal darum zu sagen, es ist nicht immer so, dass die Wirtschaft sagt, wir müssen alles auf den Autoverkehr konzentrieren. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Und insofern müssen wir, glaube ich, mal so ein bisschen in die Positionen auch wechseln, weil wir sind alle auch Menschen, die mal zum Einkaufen gehen wollen, die mal zum Sport gehen wollen, die ihre Kinder zur Schule bringen wollen. Wir sind ja nicht nur Wirtschaft sozusagen, wir sind ja auch Menschen hier in der Stadt. Und das wird manchmal falsch verstanden, ne? Wenn die Wirtschaft sagt, wir brauchen den Wirtschaftsverkehr, sagen die ja, ihr wollt ja nur mit Autos die ganze Zeit durch die Stadt fahren. Mhm. Das ist ja gar nicht so. Ne? Wir wollen vernünftig technologieoffen diskutieren, weil sich durch die Technologieoffenheit auch immer Geschäftsmodelle wieder entwickeln, nicht? Und wenn das verstanden wird, dass ein Geschäftsmodell, ein innovatives Geschäftsmodell in der Stadt wertvoll ist, weil dann da können Leute arbeiten, dann finden das vielleicht coole Fachkräfte interessant und ein Startup gründet sich, dann wird ja ein Schuh draus sozusagen, mhm, ne? Also mehr Zusammenarbeit. Wir nennen das Standortmanager werden sozusagen. Mhm. Das ist die Vision der Kammer, dass sie in den relevanten Bereichen sozusagen dafür sorgt, dass es in die richtige Richtung geht. Und da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Vertrauen in der Stadt, weil die Änderungen, die jetzt auf uns zukommen in den nächsten Jahren, die sind groß, ne? Also wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass jetzt richtig viel Kohle in Militärinfrastruktur zum Beispiel gesteckt wird? Da haben wir gesagt, ja, die Bundeswehr brauchen wir ja eigentlich gar nicht, ne? Mhm. Also das ist noch nicht keine 2 Jahre her, ne? Und der Klimawandel bleibt ja trotzdem da. Das heißt also, wir müssen zusehen, dass wir zusammenkommen, zusammenarbeiten, und das kann in Hamburg, glaube ich, gelingen.
Großartig. Letzte Frage für mich als Unternehmer, und ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann sich auch fragen, oder okay, das sind alles immer so Big Pictures, das ist immer das Große und Ganze, ne? Gibt es eigentlich aus eurer Sicht irgendwas, was wir als Unternehmer tun können? Weil das ist natürlich immer schön, wenn man sagen kann, Handelskammer muss, Politik muss, so, ne? Und da wäre ja vielleicht auch mal die Frage, was kann denn der einzelne Unternehmer eigentlich tun, um eine gemeinsame Vision 2040, die ihr wunderbar beschrieben habt und die ja für diese Stadt auch extrem und auch gerade für die Unternehmer extrem wertvoll sein kann, wenn wir es halt richtig umgehen. Was können wir Unternehmer denn da tun, um das zu unterstützen?
Also ich glaube, unser unternehmerisches Handeln und nach Innovationen streben und auch durchaus nach Gewinn streben und neue Märkte sich erschließen und machen im Rahmen der Vorgaben, die da sind, das ist erstmal per se schon etwas sehr Wertvolles für den Standort. Das löst nämlich Dynamik aus, das ist Innovationsfähigkeit, kommt eben genau daraus. Also insofern ist sozusagen der Beitrag, dann Leute in Beschäftigung zu bringen, Steuern zu zahlen, das ist erstmal per se extrem positiv. Wenn ich dann einen Wunsch habe, den man nicht dazu äußern könnte, was Unternehmerinnen und Unternehmer noch tun könnten, dann sage ich, bitte engagieren Sie sich in der Handelskammer, in unseren Ausschüssen, im Plenum, in unseren Gremien. Stellen Sie Ihre Expertise uns zur Verfügung, dieses Know-how, weil dann können wir unsere Beratungsleistung Richtung Politik oder was wir machen können und machen sollen, eben noch ganz anders darstellen, abbilden. Und insofern wäre das, glaube ich, eine ganz mein konkreter Wunsch, wenn ich den hier im Podcast der VEK äußern darf, gerne sich auch noch stärker als bisher in der Kammer oder beim VEK mit zu engagieren.
Und eine VEK kann natürlich, was ich eben gesagt habe, das Vertrauen vielleicht schaffen, ne? Dass man sagt, wir versuchen, Vertrauen zu schaffen in die Wirtschaft und in das Handeln der Wirtschaft, dass die eben ehrbar ist, dass es nicht nur um Profite geht, nicht nur um Geld verdienen, sondern eben auch, und das ist insbesondere natürlich in der mittelständischen Wirtschaft auch etabliert, ein großes Verantwortungsbewusstsein in der Regel für das Geschäft, für die Kunden, für die Partner, für die Mitarbeitenden. Und wenn man diesen Geist in der Stadt hat, dass man sich als Wirtschaftsmetropole wahrnimmt, im positiven Sinne, im Innovationssinne, im Zukunftssinne, das wäre, glaube ich, toll. Und da kann, glaube ich, die VEK, unsere Vereinigung eines ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg, ihren Beitrag zu leisten.
Ein großartiges Schlusswort. Schade, dass ich jetzt noch was sagen muss. großartig, ja. Also, was ich aus dieser Sendung auf jeden Fall mitnehme, ne, und das muss ich ehrlich sagen, das ist halt einfach Mut auf 2040. Ich fand das sehr inspirierend, ich fand das großartig, auch herrlich konkret, auch die Wünsche schön formuliert. Das ist etwas, was wir aus den Gesprächen immer mitnehmen können, wenn es konkret ist, dass immer was Gutes ist. Und vielen Dank an Dr. Malte Heine und Dr. Florian Brill. Grüße an alle VEK-Mitglieder. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt. Und jetzt mal ehrlich, in Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss.